Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 208 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 20. Dezember 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im letzten Smalltalk des Jahres geht es um die Wahlprogramme der Parteien und unsere neue Veranstaltung, die Hop-on-Hop-off-Tour in Berlin.
Mit dem Hamburger Rechtsanwalt Björn Jönke sprechen wir über ein aktuelles Urteil des Landgerichts Leipzig zur Frage der Unabhängigkeit von Versicherungsmaklern.
Und in den News der Woche findet die europäische Aufsicht die Versicherer ziemlich robust. Die arbeitende Bevölkerung erwärmt sich für Aktien und die Allianz hat sich mal angeschaut, wie teuer Miss Sophie vom Silvester-Sketch Dinner for One eigentlich ihr Geburtstagsdinner zu stehen käme. Aber erstmal was anderes.
Aus der Redaktion. Hallo, hier ist der Schmolltalk. Bist du erkältet?
Oh, sind wir schon im Schmolltalk? Hey.
Ja. Hoi. Schalle, bist du erkältet?
Du, Schmidt, ja. Frag mich mal, ob ich erkältet bin. ja, das ist ein Mitbringsel aus der Schule. Hier sind ja auch schon Ferien inzwischen, aber meine Jungs haben mir nochmal was Schönes mitgebracht aus der Schule. Deswegen klinge ich ein wenig vernäselt und ein wenig verrotzelt und ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr.
Nö, ein bisschen matschig klingst du, aber...
Ja, ist jetzt nicht meine Singstimme, deswegen...
Ein bisschen nasal, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Ja. Womit fangen wir denn jetzt an?
Wir fangen an. Wir haben ja eben schon angekündigt, wir haben eine Veranstaltung im Januar in Berlin von der Pfefferminzia Experience. Und die wollen wir Ihnen mal kurz näher bringen, weil vielleicht ist das nämlich was für Sie. Ja.
Oho.
Und zwar machen wir eben vom 29. bis 31. Januar eine Hop-on-Hop-off-Tour durch Berlin.
Hüpf rauf,
was
hüpf runter.
Heißt das? Genau. Manche kennen das vielleicht so von den Sehenswürdigkeitsbussen, die es ja in den Großstädten so gibt. Man steigt also ein an einer bestimmten Station und steigt dann ab, wenn es einem wieder gefällt, wenn man sagt, ach, das will ich mir jetzt angucken, und dann steigt man wieder ein und steigt wieder ab. Also das ist so dieses Hop-on-Hop-off-Prinzip. Und wir haben das für Berlin nicht mit Sehenswürdigkeiten, sondern mit innovativen Unternehmen.
Also quasi auch Sehenswürdigkeiten.
Ja, genau, die man dann eben besuchen kann. Also es ist Platz für 25 Maklerinnen und Makler und mit denen wird dann eben durch Berlin getourt und dann werden 6 Unternehmen besucht. Und zwar...
Ja. Hast du die da, zufällig?
Zufälligerweise habe ich mich vorbereitet.
Oh, so ein Zufall. Wow.
Genau, also es soll da eben darum gehen, so ein bisschen Einblicke in aktuelle Trends zu bekommen und technische Innovationen, ist ja auch wichtig, da am Ball zu bleiben. Und dann eben auch zu gucken, wie man denn den eigenen Maklerbetrieb so ein bisschen nach vorne bringen kann. Und dafür wird unter anderem die Station sein Digidor, damit kann man modernes Marketing umsetzen. Dann geht es auch um künstliche Intelligenz natürlich und deren Einsatzfelder. Und da wird MuffinTech ein bisschen was zu erzählen. Das ist ein Startup mit Fokus auf KI.
Ich liebe den Firmennamen.
Ja, ist schön. Ja. In der Versicherungsbranche, genau, kriegt man direkt Hunger. Vielleicht gibt es auch Muffins, wer weiß das.
Immer wieder ist es so geil.
Google steht auch auf der Liste natürlich.
Ja, the one and only Google.
Man kommt ja nicht vorbei an Google, wenn es um KI und innovative Tools und so geht. Und wie das dann auch praktisch umgesetzt werden kann im Makleralltag. Mhm. Bearing Point und Salesforce, das wird eine gemeinsame Station sein. Da geht es darum, wie man so digital sein Konzept vielleicht transformieren kann in der Versicherungswelt. Mhm. Der AFW, Bundesverband Finanzdienstleistungen, den wir in diesem Podcast ja auch oft zitieren.
Und im Interview haben.
Und in Interviews haben, genau.
Liebe Grüße an Norman Wirth an der Stelle.
Genau. Lieber Norman, schöne Grüße. Die wollen ein bisschen was erzählen eben zu den politischen und regulatorischen Entwicklungen, die für Makler natürlich auch durchaus spannend sind, da auf dem Laufenden zu sein. Was passiert da? Was könnte kommen? Genau. Und dann gibt es noch die Lunch- und Dinner-Locations der Guerilla-Chefs, die nämlich auch eben für das leibliche Wohl sorgen. Mhm. Und da soll es ein bisschen um den berühmten Blick über den Tellerrand gehen, nämlich wie die Gastronomie sich denn auf Veränderungen von Kundenverhalten reagiert. Und was man da vielleicht ableiten kann, auch für Versicherungsmakler. Genau. Also es soll eben darum gehen, das eigene Geschäftsmodell ein bisschen nach vorne zu kriegen, Inspirationen zu sammeln, natürlich auch zu netzwerken untereinander. Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz coole, neuartige Sache. Also mal so ein bisschen was anderes, als da einen Tag lang in einem Vortragsraum zu sitzen und sich berieseln zu lassen. Genau. Ist ein bisschen aktiver und dynamischer und genau, und ich glaube, das wird ganz spannend. Also da sind, wie gesagt, 25 Plätze gibt's, und wo man sich anmelden kann, das verlinken wir Ihnen natürlich in den Shownotes.
Ja, und dann können wir mal ein bisschen durch die Hauptstadt gondeln.
Yes.
Yeah.
Richtig, also mit einem Shuttlebus, man muss da auch nicht Öffis fahren.
Ja, ihr müsst auch nicht, also der hält auch an, ne? Also wenn ihr da rauf oder runter springen wollt, das müsst ihr nicht im Fahren machen.
Genau.
Ja. Genau. Das ist sehr freundlich auch von denen, die
und
halten.
Da ist also im Preis ist dann alles mit drin. Also das ist Unterbringung, eben Shuttlebus, Verpflegung und alles. Das ist da alles dann mit enthalten. Genau. Also gerne einfach mal in den Shownotes gucken, auf den Link, den wir da teilen, und dann sich nochmal informieren und gerne anmelden.
Genau.
Würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Ja, so. Das war so ein bisschen das in eigener Sache.
Ja, jetzt kommen wir zu der anderen Sache.
Aber wir haben natürlich noch eine andere große Sache. Du warst nämlich so fleißig diese Woche, Schulle. Obwohl du
war
krank bist.
Ja.
Ja. Hast du dich durch Seiten von Wahlprogrammen durchforstet und geguckt.
Jetzt übertreibt man nicht mit. Also wenn man sich, jetzt muss man mal sagen, ja, wieso? ich habe mich durch 6 Wahlprogramme gewurschtelt, beziehungsweise die Entwürfe dazu oder die Vorschläge für Entwürfe dazu. Also je nach Status.
Siehst du.
Tatsächlich. Aber jetzt muss man sagen, ich habe mich da auf die Rente und Altersvorsorge konzentriert, und da sind das eigentlich immer nur Absätze. Um jetzt mal wieder mein Licht ein bisschen wieder zurück unter den Scheffel zu holen.
Na gut. Genau. Aber im Moment arbeitest du ja trotzdem aber auch dran an Kranken und Pflege. Also das kommt dann demnächst auf pfefferminzia.de.
Ja. Das können Sie. Ja, ja, ich kann's nicht lassen. Jetzt müssen wir gleich mal im Vorhinein sagen. Es sind 6 Parteien tatsächlich, und auf Facebook hat heute jemand angemerkt, oder gestern, dass ja das Bündnis Sarah Wagenknecht fehlt und die Linke dafür drin ist. Also einerseits muss ich sagen, war ich sehr neugierig, was die Linke vorschlägt, weil da kommen wir gleich zu. Andererseits habe ich Bündnis Sarah Wagenknecht, die haben einfach noch nichts. Also ich habe da auch angefragt, dann wurde ich darauf hingewiesen, ja, kann ein bisschen dauern. Also erstmal haben die nur auf der Webseite, und dann habe ich da die eben angeschrieben, habe gesagt, ich hätte mal gerne euer Wahlprogramm oder den aktuellen Dings. Und dann, ja, wir haben aber, Sie müssen verstehen, wir haben so viele Anfragen, kann ein bisschen dauern. es war einfach nichts zu finden. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte die gerne wirklich mit reingenommen.
Ja.
So viel erstmal dazu. Und jetzt habe ich hier so ein paar Highlights. Also
ja,
fangen wir doch mal mit den, ja, fangen wir doch mal mit den Parteien an, denen ich gerne einen Taschenrechner schenken würde.
das ist doch schon mal gut.
Das sind die SPD und die Linke. Also ein bisschen ehrlich gesagt auch die AfD, muss ich sagen. Das ist auch nicht ganz so lebensnah, was die da raushauen.
Okay.
Und zwar sind das die Parteien, die die Renten, ja, das ist die SPD eigentlich noch am mildesten. Die SPD will, aber auch die CDU, die wollen das nicht unter diese Haltelinie von 48% des Rentenniveaus. Ne? Das ist immer gemessen am Eckrentner, 45 Jahre Beiträge. Und dann hast du das Rentenniveau. Das sind halt die berühmt-berüchtigten 48%. Und da wollen halt, die SPD will das festschreiben, dass es nicht runter sackt. Ich meine auch CDU, CSU auch. Aber die Linke will auf 53% hoch.
Ui.
Und das Renteneintrittsalter, Achtung, auf 65 Jahre senken.
Okay, und da kann man sich ja schon ausrechnen, was das mit den Beiträgen für die Beiträge bedeutet.
Das war noch nicht alles, Frau Schmidt.
Ich greife
und
vor.
Ab 60 soll man schon in Rente gehen können. Ohne Abschlag. Das ist natürlich dem geschuldet, dass manche Leute dann einfach körperlich auch schon fertig sind.
Also, ja, man muss es wäre sagen, schön, also, wenn das ginge, so, absolut.
Richtig, das muss man wirklich sagen. Also Pflege ist körperlich anstrengend, Stahlgerüstbauer, solche Sachen, das ist sicherlich nah am Beruf. Es ist einfach nicht bezahlbar. Ne? Und
für die Betroffenen ja eigentlich dann auch nicht. Also.
Richtig, und die AfD kam tatsächlich mit dem Vorschlag um die Ecke, das Rentenniveau, diese 48, 49% auf das europäische Niveau hochzuheben. das sie mit 70% beziffert.
What?
Ich gebe zu, ja. Ich habe da allerdings zitiert, ich gebe zu, das habe ich jetzt nicht überprüft, ob die da jetzt brutto und netto vielleicht durcheinander schmeißen, denn es ist, die Deutschen haben ja das Rentenniveau auch irgendwann mal umgestellt. Mhm. Muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht überprüft. Deswegen habe ich es einfach aus dem Programm zitiert.
Aber
das
wär,
ist das eine.
Also, wäre aber das, ja schon deutlich, 70%.
Richtig. Das andere ist, die AfD ist sich im Klaren, dass das viel Geld kostet. Mhm. Und wenn dann die Beiträge also steigen, das haben die durchaus drin, das wollen die aber durch sinkende Steuern für Unternehmen und Bürger ausgleichen. Das heißt, dass wir eben am Ende, dass sich unser Netto nicht verändert. Das heißt, ja, die wollen dann also die Steuern kräftig sinken lassen. Das wäre natürlich für den Staat nicht so doll.
Problematisch, ja.
Richtig. Und da ist also die offene Variable, wie will der Staat damit dann klarkommen.
Dann die ganzen großen Aufgaben bewältigen, die ja richtig nun durchaus zu stemmen. Stichwort ja, Infrastruktur ja, oder sowas. Ja, richtig, spannend.
Das ist, also, das ist dann wieder leider offen. Aber das sind so diese Gedanken. Mhm. Okay, das so viel zum Taschenrechner. Ja. Und dann lass uns aber noch so ein paar, ich habe mal so ein paar Highlights noch rausgepickt. Und ja, zwar hat die CDU...
Ein kurzer Einwand, den vollständigen Bericht von Scholle, das sind insgesamt 11.000 Zeichen, wir wollen sie damit nicht abschrecken, aber es ist schön übersichtlich strukturiert und man fliegt da durch. Haben wir Ihnen natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also da einfach sonst draufklicken, da können Sie sich das genau in Ruhe vor der Bundestagswahl vielleicht nochmal durchlesen.
Genau. Es sind jetzt wirklich ein paar Highlights einfach ja, nur. Ne? Ein sehr hübscher Gedanke, den hat die CDU. CSU, den fände ich tatsächlich ganz gut. Die wollen ein Kinderdepot finanzieren, und zwar soll jedes Kind ab 6 Jahren bis 18 jeden Monat 10 Euro bekommen, dass die Eltern dann als Vermögenssorgende in ein selbst aufgebautes Investmentdepot leiten können. Mhm. Das ist im okay, Endeffekt das, was wir eigentlich mit unseren Jungs machen, seit die 3 Monate alt sind. Aber dann halt erst ab 6. Jetzt ist die Frage, liebe CDU, CSU, warum erst ab 6?
Ja.
Frage 1. Und dann habe ich jetzt mal ausgerechnet, ab 6 bis 18, 10 Euro im Monat, habe ich mal flink ausgerechnet, sind 1440 Euro pro Kind. Ist jetzt nicht das ganz dicke Ende, also ist bezahlbar.
Ja,
könnte aber.
Darauf kam es vielleicht auch an.
Da kommt, nee, richtig. Insofern ist es okay. Und der Gedanke ist eben auch, es bringt die Eltern dazu, für die Kinder erstmal so ein Depot einzurichten und überhaupt mal was zu machen. Mhm. Wie viele Eltern in meinem Dunstkreis, habe ich gehört, die haben. Da sind die Kinder 6, 7, 8, 10 Jahre alt und die haben noch gar nichts gemacht. Mhm. Also insofern ist das als.
Und es geht ja auch ein bisschen in diese Richtung, was ja auch die Wirtschaftsweisen vorschlagen. Ja. Genau. Die haben ja, auch sowas Ähnliches vorgeschlagen, dass da auch Kinder, also es für die Kinder ein Geld gibt und dass dann eben auch die Aktienkultur ein bisschen vorankommt dadurch.
Richtig.
Dass sich die Leute eben damit befassen müssen, wie funktioniert ein Fonds, wie funktionieren Aktien, ich zahle da ein und
ja,
dass man sich dann eben ein paar Aktieninvestoren ranzieht.
Genau, dass die, für die dass Zukunft, die da. Genau, dass die Scheu auch ein bisschen ablegen, dass genau, die Eltern was machen.
Was ja durchaus eine richtige Sache ist, ja.
Richtig. Und dieses Depot, das finde ich tatsächlich ganz sinnvoll, den Gedanken. Mhm. Das Depot soll dann wirklich bis zur Rente liegen. Wenn das Kind dann 18 ist, kann es das im Laufe der Jahre weiter aufstocken. Das ist so ein bisschen wie dieses Altersvorsorgedepot, was mal auf dem Tisch lag.
Ja.
Und wieder runter ist. Es ist komplett steuerfrei, also die Abgeltung, die unerträgliche Abgeltungssteuer, was wirklich echt Mist ist, da kommen wir nachher zur FDP, das greift da alles nicht. Und das ist wirklich eine echte Altersvorsorge, die der Staat den Kindern mit auf den Weg geben soll. Finde ich sehr, sehr hübscher Gedanke.
Interessant auf jeden Fall.
Interessant,
ja,
ne? Kann man überhaupt nicht meckern. Dann, auch interessant, bin ich ein bisschen vom Stuhl gefallen, die Grünen würden tatsächlich so eine Art das Generationskapital auch haben wollen. Mhm. Die wollten das einen Bürgerfonds dann nennen oder schön gegendert Bürgerinnenfonds. ist aber in Ordnung. Da geht es darum, dass sie auch schuldenfinanziert vom Staat, aus dem Etat, ein großes Aktienkapital aufbauen wollen, ein Aktienvermögen. Das soll dann später allerdings nicht, wie ursprünglich von der FDP geplant, die Beiträge deckeln, sondern eher die Renten niedrige und mittlere Renten stützen und nach oben ziehen.
Ah, okay.
Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied.
Ja, was würde ja dann vor allem die Mittel- und Geringverdiener unterstützen. Ja.
Genau. Aber interessant, dass die Grünen auch tatsächlich auf Marktkräfte setzen wollen und mit Aktien da rumhampeln wollen.
Auch begrüßenswert.
Richtig, richtig. Und dieser BürgerInnenfonds soll allerdings, wenn ich das richtig gelesen habe, ist nicht ganz klar ausgedrückt, soll vom Staat, soll der Staat managen, was ich wieder nicht ganz so lustig finde.
Ja, ich und klinge dann, skeptisch, wie du hörst.
Ja, richtig. Und dann soll der auch dazu dienen, dass so eine Opt-out private Altersvorsorge für alle. Also dann sollen eben alle zentral, soll also jeder automatisch in diesen BürgerInnenfonds zahlen müssen. Das soll dann eine private Altersvorsorge werden. Nur mit Opt-out-Variante. Wer das nicht will, der muss halt dann widersprechen. Und da bin ich auch jetzt nicht ganz so begeistert von. Wenn das bei der Kenfo-Truppe landet, hier viele Grüße an Anja Mikus, die ich sehr, sehr schätze, dass die Kenfo-Chefin dieses Atommüllfonds, das ist ein sehr, sehr gut gemanagtes Portfolio, habe ich auch mal auseinandergepflückt. Wenn das dahin gehen würde, wenn die das betreuen würden, das fände ich gar nicht so schlecht. Die sollten aber auch das Generationenkapital übernehmen damals.
Okay.
Aber insgesamt, Marktkräfte, sehr hübscher Gedanke.
Mhm. Da kommen wir ja automatisch zur FDP. Was hat die denn so im Programm?
Die FDP will tatsächlich das Schwedenmodell einführen. Das fand ich auch sehr interessant. Das Schwedenmodell wird ganz gerne auch mal falsch interpretiert. Mhm. Denn beim Schwedenmodell, da wird auch gerne mal gesagt, dass der Staat eigentlich Geld in einen zentralen Fonds, so wie beim Generationenkapital, dass der Staat Geld nimmt, es in einen zentralen Fonds packt und das an die Leute geht. Nein, ist so nicht. Von den gesetzlichen Rentenbeiträgen geht ein Teil in einen Aktienfonds. Mhm. Von jedem Menschen. Kann man sich selber aussuchen, welchen man nimmt. Wenn man sich gar nicht entscheiden will, geht das in diesen zentralen, in diesen legendären schwedischen staatlichen Pensionsfonds, AP7 oder wie der heißt. Also A steht für Aktien. Ist ein bisschen was wie der Kenfo, also auch ein schönes zentrales Ding. Und das will die FDP auch. Die will tatsächlich, dass von den gesetzlichen Beiträgen nicht mehr alles in die Umlage läuft und für alle aktuellen Rentner wieder rausgehauen wird, sondern dass dadurch ein Aktienvermögen aufgebaut wird nach dem schwedischen Prinzip. Finde ich sehr charmant, finde ich sehr schön. Ich mag das schwedische Prinzip auch gerne. Und die FDP ist auch die einzige, die das Vorsorgedepot, das Altersvorsorgedepot wieder und überhaupt die Riester-Rente wieder mit reingenommen hat in ihr Wahlprogramm. Mhm. Die halten nach wie vor dran fest. Und wollen das haben. Zur Riester-Rente an sich hat sich kaum eine Partei ernsthaft geäußert. Also staatlich geförderte Vorsorge. Ich glaube, nur die SPD hatte sich dazu, meine ich, geäußert und hat gesagt, wir wollen das weiter haben, staatliche Förderung, aber nur für transparente und preislich gedeckelte Produkte. Aber so ernsthaft ist das alles nicht. Mhm. Insofern.
Das lässt aber nicht sehr hoffen, ja.
Nee, also Riester-Rente.
Also bleibt Riester weiter in der Versenkung. Schade, schade.
Stiefmütterlich, sehr stiefmütterlich. Sehr hübsche andere Sachen. Alle zusammen wollen gerne die Basis für die gesetzliche Rente verbreitern. Also einige wollen, dass Politiker auch einzahlen. Ich meine, die Grünen wollen das, die AfD will das. Dass Beamte verstärkt einzahlen auch. Und Selbstständige, das ist auch so ein Punkt. Ne? Die wollen sie auch mit reinholen.
Ja, also eigentlich interessante Vorhaben zum Teil, auch schon da gewesen ist und manches landet also dann doch wieder in der Versenkung, Stichwort Riester, schade. Aber ja. Wir werden es sehen. Ich bin echt gespannt, wie die Mehrheiten sich verteilen werden, so ab Februar. Aber es gibt ja auch noch andere Punkte im Wahlprogramm. Wie gesagt, du arbeitest gerade an Pflege und Kranken. Das wird auch nochmal ganz spannend, glaube ich. Da kommt bestimmt die Bürgerversicherung wieder auf. An der einen oder anderen Stelle. Schauen wir mal.
Richtig, so ist
es. Also, genau. Wenn Sie nachlesen wollen, schauen Sie nochmal nach in den Shownotes. Da haben wir die Artikel für Sie verlinkt. Und
ernst gemeinte Zuschriften bitte an redaktion@pfefferminzia.de.
Oh, das erinnert uns noch. Mensch, wir hatten ja Post bekommen, nämlich.
Wir haben Post bekommen.
Von Herrn Kleinlein.
Axel Kleinlein. Viele Grüße an Axel Kleinlein.
Ja, genau. Der hatte sich nämlich bedankt dafür, dass wir seinen Wurstvergleich mal aufgegriffen haben und fand das ganz schön, dass man da Diskussionen anstoßen kann mit so einem Thema. Und genau,
und, fanden wir ganz nett. Das fanden wir ganz nett und er hat einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Liebe Kritiker und auch Schimpfer da draußen auf der Welt, man kann viel kritisieren, man kann viel schimpfen. Und Herr Kleinlein hat auch geschrieben, er findet nicht alle unsere Meinungen, sieht er genauso, Aber er findet, dass die Diskussion wichtig ist und dass man vieles sportlich sehen muss. Und das finden wir auch wichtig. Und man muss nicht immer einer Meinung sein. Aber man sollte immer fair bleiben und vernünftig diskutieren. Und das fanden wir sehr klasse.
Sehr richtig, ja.
Und so weiter.
Ein schönes Schlusswort für unseren Schmalltalk. Genau. Für den letzten Schmalltalk in diesem Jahr.
Juhu.
Sehr gut, dann weiter im Text.
Weiter im Text.
Werbung. Unternehmen sind erfolgreicher mit gesunden Beschäftigten und geringen Fehlzeiten. Als Gesundheitspartner unterstützt die R&V Krankenversicherung ihre Firmenkunden dabei, sich in Zukunft sowohl leistungsstark als auch sozial engagiert präsentieren zu können. Denn bei der Wahl des Arbeitgebers spielen Zusatzleistungen wie beispielsweise eine leistungsstarke BKV eine immer wichtigere Rolle. Das R&V Gesundheitskonzept Profil setzt hier neue Standards und bietet Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden individuelle leistungsstarke Lösungen. 5 Budgettarife mit Budgethöhen zwischen 300 bis 1500 Euro ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jeden Kundenwunsch. Maximale Flexibilität bietet die Kombinationsmöglichkeit mit Bausteintarifen für Auslandsreise, Zahnersatz, stationäre Absicherung und Kostenerstattung. Erfahren Sie mehr auf makler-gesundheit.de/profil.
Im Gespräch.
Darf sich ein Versicherungsmakler unabhängig nennen? Diese Frage wird aktuell vor Gericht geklärt. Verbraucherschützer meinen nämlich nein und Versicherungsmakler finden naturgemäß, dass sie das dürfen. Vor dem Landgericht Leipzig ist einem betroffenen Makler jetzt ein Etappensieg gelungen. Darüber sprechen wir mit Rechtsanwalt Björn Jönke, der den Makler vor Gericht vertritt. Warum stören sich die Verbraucherschützer eigentlich überhaupt am Begriff der Unabhängigkeit? Was bedeutet das Urteil jetzt für andere Makler auch? Und ist eine Berufung wahrscheinlich? Das erfahren Sie jetzt alles im Gespräch. Hallo Björn und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du mal wieder da bist. Ist schon eine Weile her.
Hallo Karin. Ja, das stimmt. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer sehr gern bei euch.
Ja, und wir haben jetzt auch ein sehr spannendes, aktuelles Thema auch auf der Agenda heute. Nämlich geht es um die Unabhängigkeit von Versicherungsmaklern. Das ist ja für unsere Hörerinnen und Hörer ein sehr wichtiges Thema durchaus. Und da gibt es ja nun schon seit längerem einen Rechtsstreit zwischen einem eben Versicherungsmakler auf der einen Seite und Verbraucherschützern auf der anderen Seite. Erzähl doch mal kurz, worum geht's in dem Fall, den du da auf dem Tisch hast und warum ist der so entscheidend?
Ja, also das ist eigentlich de facto ein sehr, sehr spannendes Verfahren, weil man dazu durchaus sehr viele Rechtsmeinungen vertreten kann. Du hast es schon gesagt, es geht um die Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers, aber halt auch im Rahmen der werblichen Darstellung. Viele Versicherungsmakler schreiben sich ja gern sehr, sehr viel auf die Webseite, was sie so machen, was sie so können und was sie nicht können und so weiter. Und da wird halt häufig das Wording verwendet, ich als Versicherungsmakler bin unabhängig. So, das lasse ich mal so im Raum stehen. Nun kann man sich ja viele Fragen stellen. Was meint der damit? Was bedeutet das? Und auch, was versteht jetzt der Verbraucher oder derjenige, der die Seite ansteuert und sich über den Makler informiert? Wie versteht er jetzt diese Unabhängigkeit? Und da kann man natürlich von vielen unterschiedlichen Aspekten an so eine Werbung rangehen und die rechtlich bewerten. Und das haben wir gemacht, beziehungsweise das Landgericht Leipzig in diesem Falle hat das gemacht. Da ist jetzt vor ein paar Tagen ein Urteil zugunsten unseres Mandanten ergangen. Wir haben den Versicherungsmakler vertreten, der von dem Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, kurz VZBV, vorgerichtlich abgemahnt wurde. Und dort wurde halt dann im Prinzip verlangt, er möge es doch bitte unterlassen, mit dem Wort Unabhängigkeit zu werben. Es wurde dann halt konkretisiert, welche Werbung er genau denn so auf seiner Webseite hatte. Aber das war im Prinzip der Wunsch, er soll es doch bitte unterlassen und die Kosten dafür übernehmen.
Und warum haben die sich da genau dran gestört, an dem Wort Unabhängigkeit?
Naja, der Verband vertritt da die Ansicht, dass eigentlich ein Versicherungsmakler nicht unabhängig sein könne. Denn er würde ja von Versicherern bezahlen. Das ist ja in Deutschland dieses sogenannte Cottage-Provisionsmodell, ist ja eigentlich in Deutschland so das gängigste Modell in der Branche.
Ja.
Und da sagt der Verband, beziehungsweise er vertritt die Auffassung, dass man dann ja nicht unabhängig beraten könne. Denn es bestehe ja die Gefahr, dass jetzt ein Makler meinetwegen die Versicherung X empfehlen würde, weil die am meisten Cottage zahlen würde. Mhm. Ne? Oder halt, dass diese unterschiedlichen Cottage-Zahlungen dazu führen, dass einfach so eine Art ja Interessenskollision beim Makler entstehe, dass er da nicht korrekt oder nicht den Bedarf des Kunden entsprechend empfehlen würde. Mhm. Und das könne, so der Verband, ausschließlich ein Versicherungsberater. Denn der wird ja gerade nicht von Versicherungen bezahlt, das stimmt ja auch insoweit, und wird nur von den Kunden bezahlt, das stimmt ja auch insoweit.
Ja.
Aber die Frage ist, und das ist ja die Rechtsfrage, die uns hier bewegt hat, beziehungsweise wir uns bewegen mussten, weil wir waren ja quasi hier auf der beklagten Seite mit dem Versicherungsmakler, ob das denn oder wie das nun rechtlich zu bewerten sei. Kann der Makler mit Unabhängigkeit werben? Das Interessante an diesem Verfahren ist auch, dass eigentlich zwei Rechtsstreitigkeiten dem schon vorausgegangen sind. Das waren jetzt nicht unsere Verfahren, das waren andere Versicherungsmakler, die wiederum auch von diesem Bundesverband abgemahnt wurden, die aber beide im Prinzip verloren haben. Beziehungsweise der eine hat vor dem Oberlandesgericht Köln verloren und der andere Versicherungsmakler hat dann die Berufung vor dem OLG Bremen, ich nehme an, mangels Erfolgsaussichten zurückgenommen. Mhm. Und im Kern waren die Verfahren ähnlich. Die hatten auch deutliche Unterschiede zu unserem, aber es geht im Prinzip immer um die Frage, ist der Makler nun unabhängig oder nicht? Und wie ist das mit Honoraren? Kann der Makler Honorare verlangen? Das ist ja durch die IDD nochmal so ein bisschen, hat sich das Problem ja nochmal so ein bisschen gewandelt, sodass der Makler ja durchaus Honorare verlangen kann.
Ja.
Aber das muss halt auch genau bezeichnen, ne, wie und welche Modelle er anbietet. Und in unserem Verfahren vor dem Landgericht Leipzig ging es halt in der Tat rein um die Frage der Unabhängigkeit des Maklers, die wir dann entsprechend zu verhandeln hatten.
Genau. Und wie hat das Landgericht sich dann entschieden jetzt?
Glücklicherweise zugunsten unseres Versicherungsmaklers, so viel gespoilert. Aber im Prinzip hat das Gericht, und das fand ich durchaus sehr interessant, völlig, ich sag mal, jungfräulich mit dem Fall beschäftigt und mit den Rechtsmeinungen der Parteivertreter. Es hat also nicht die bisher vorangehenden Entscheidungen zugrunde gelegt. Irgendwie hat gesagt, ich mache das so wie die richterlichen Berufskollegen, dann habe ich es einfach. Das war zum Glück überhaupt nicht der Fall. Und in diesem Falle der erkennende Richter hat sich sehr genau mit den Argumenten befasst, hat die abgewogen und hat vom Kern her gesagt, dass ja im Prinzip ein Verbraucher, der jetzt diese Unabhängigkeit liest und sich dann Fragen dazu stellt, wie versteht man das, jetzt nicht zwingend auf das Provisionsmodell abstellt, ja, oder die Angst hat, der Versicherungsmakler würde jetzt nur einen Versicherer empfehlen oder den Versicherer empfehlen, der ihn am besten bezahle, sondern in der Tat ist der Versicherungsmakler ja rechtlich im Prinzip im Lager des Kunden und damit ja de facto unabhängig von Versicherungen. Und das ist im Prinzip der Kern, worauf das Gericht abgestellt hat und gesagt hat, ich verstehe das so, dass wer, ich sag mal, nahezu alle Versicherungen am Markt vermitteln kann und gerade nicht im Lager des Versicherers steht, unabhängig ist und damit entsprechend auch werben kann.
Der Makler muss ja auch sich eben einen Marktüberblick verschaffen und so rein rechtlich gesehen, ne? Sonst könnte er ja eben nachher in die Haftung kommen. Das ist ja nun auch so eine Sache, die ja eigentlich für ihn spricht in diesem Punkt.
Ganz genau. Ganz genau. Und das ist natürlich auch ein Argument, über welches man sprechen muss und verhandeln muss, zu sagen, das schwebt ja so ein bisschen mit bei den Vorwürfen des Verbandes, zu sagen, naja, der Makler empfiehlt ja den Versicherer mit der höchsten Cottage, ja. Da würde der Makler ja de facto, das ist ja die Unterstellung dabei, gegen alle seine Pflichten verstoßen, seine gesetzlichen Pflichten, wie du schon gerade sagst, ne, bedarfsgerechte Vermittlung und das Produkt muss passen, der Versicherer muss passen, so wie der Kunde das wünscht oder wie seine Versicherungslücke zu decken ist, aber auch natürlich gegen die Rechtsprechung verstoßen. Ich sag nur mal jetzt Sachwalter, Entscheidung des BGH, eine der ältesten Entscheidungen in diesem Bereich bezüglich Versicherungsmakler, die ja auch besagt, er muss halt bedarfsgerechten Versicherungsschutz vermitteln, ne, und ist der Sachwalter des Kunden. Das heißt, würde man dem Makler diese Unabhängigkeit abschneiden, würde man ihn damit de facto in den Bereich eines Versicherungsvertreters bringen, der ja wiederum im Lager des Versicherers steht. Da ist ja der Auftraggeber der Versicherer. Der Versicherer sagt, du Vertreter, vermittel bitte für mich Versicherungen, ne? Und die Vertreter stehen ja nicht im rechtlichen Lager des Kunden. Ich sag mal, Vertreter werben natürlich manchmal ein bisschen anders im Internet, gerade Mehrfachagenten, die mehr Versicherungen als nur eine vermitteln dürfen. Aber die sind halt im Prinzip abhängig und stehen im Lager des Versicherers. Und das muss man halt alles mal gedanklich auftrennen und diskutieren und dann eine richtige Entscheidung darunter fällen. Und das hat, so wie wir meinen, das Landgericht Leipzig vorliegend gemacht.
Mhm. Und rechnest du da jetzt noch mit weiteren, also dass das der VZBV vielleicht Berufung einlegt, dass es jetzt weitergeht noch?
Also ich würde es mal jetzt waghalsig vermuten, denn bisher sind die Verfahren alle irgendwie weitergegangen und es liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache, dass derjenige, der unterliegt, das zumindest nochmal weitergehend prüfen lässt. Und ich denke, die Intention des Verbandes, das war halt nur eine Vermutung, ist ja durchaus Urteile zu sammeln, ne, die im Prinzip deren Meinung unterstreichen. Und jetzt haben wir eine Entscheidung, die halt genau eine andere Meinung vertritt. Ich denke nicht, dass es dem Verband so in den Kram passt. Und ich nenne es mal diese persönliche Fehde gegen Versicherungsmakler durchaus weitergehen wird. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Vielleicht wird das Urteil auch rechtskräftig. Das wäre natürlich schön für unseren Versicherungsmakler.
Wir drücken die Daumen.
Wir drücken die Daumen, genau. Auf der anderen Seite sind das ja eventuell auch mal Fragen, die mal weitergeklärt werden müssen, also durch weitergehende Gerichte.
Ja, BGH dann vielleicht irgendwann, ne?
Genau. Also wenn die Berufung entsprechend ausfällt, gibt es die Möglichkeit zum BGH oder auch nicht. Und dann hätte sich der BGH mit dieser Rechtsfrage mal zu befassen. Und das würde natürlich dann wiederum ein wenig mehr Rechtsklarheit für Versicherungsmakler geben oder Rechtsklarheit bringen, damit die halt in der Außendarstellung wissen, was darf ich nicht.
Ja, guter Punkt. Nämlich, also bis es nun zu der endgültigen Klarheit kommt, die vielleicht höchstrichterlich irgendwann mal dann herrscht, was würdest du denn jetzt Maklern raten in der Praxis? Welche Tipps hättest du da? Wie sollten sie sich jetzt am besten verhalten?
Also solange, wie gesagt, wir noch keine höchstrichterliche Entscheidung haben des BGH, sollte man einfach sensibel mit dem Wording auf der Webseite umgehen oder vielleicht aufgeklärt damit umgehen. Man kann ja durchaus sagen, ich nehme das alles in Kauf, dann ist das so, wie es ist. Dann muss man natürlich in Kauf nehmen, dass es mal vielleicht eine Abmahnung gibt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wäre unsere Meinung, man muss einfach vorsichtig mit dem Begriff umgehen, indem man vielleicht sagt, wenn ich Unabhängigkeit brauche, den Begriff auf der Webseite, dann beschreibe ich das doch lieber. Ne? Dann sage ich, okay, was meine ich jetzt als Makler mit Unabhängigkeit? Ich kann das ja beschreiben. Denn wenn ich das beschreibe, also hinter dem Wort Unabhängigkeit, dann kann der Verbraucher hier ja nicht in die Irre geführt werden, dass es doch vielleicht um Provisionszahlung geht oder. Sondern ich beschreibe das einfach, wie ich das rechtlich sehe. Zum Beispiel mit, ich stehe halt als Versicherungsmakler im Lager des Kunden und nicht wie der Vertreter im Lager des Versicherers. Und das heißt, dazu würde ich durchaus raten, dass wenn man das Wort braucht, vielleicht ja auch für Google, ne, für viele Digitalmakler, die natürlich auch mit Suchmaschinenoptimierung arbeiten, da ist das ja auch ein spannender Begriff, habe ich gehört. Und ansonsten kann man natürlich auch das Wort ungebunden verwenden. Ne? Der Versicherungsmakler ist natürlich ungebunden. Das ist zwar auch der Mehrfachagent, der sogenannte Mehrfirmenvertreter, der ist auch ungebunden, aber beide sind nicht so gebunden wie der Versicherungsvertreter. Ne? Das heißt, man kann einfach mit Synonymen versuchen zu arbeiten, wenn einem das wichtig ist. Also man sollte da einfach so ein bisschen aufpassen und bewusst damit umgehen. Es ist aber halt wichtig, dass die Versicherungsmakler, und ich würde jetzt mal sagen, die meisten sind ja im Internet unterwegs oder digital unterwegs, einfach auch von dieser ganzen Rechtsproblematiken Kenntnis erlangen, ne, und einfach wissen, okay, das passiert gerade am Markt und ich muss halt einfach aufpassen, was ich so schreibe auf der Webseite. Und manche nehmen das natürlich bewusst in Kauf.
Ja.
Das ist dann so, wie es ist. Aber manche sagen sich, nö, diesem Streit möchte ich mich einfach nicht aussetzen und streiche das dann einfach von der Webseite. Ne? Dann ist man da in der Regel safe.
Mm. Ja, also auf jeden Fall, da bleibt es spannend. Wir bleiben am Ball. Nun sind wir ja Mitte Dezember und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wenn du mal zurückblickst auf 2024, du bist ja natürlich nah an der Branche dran. Was sind denn da so die Sachen, die dich positiv gestimmt haben in diesem Jahr? Wir enden mal das Jahr positiv. Was sind die positiven Sachen, die du gut fandest?
Genau, das waren jetzt nicht so positive Sachen, diese Rechtsstreitigkeit, das ist richtig, ja.
Aber das Urteil war gut schon mal.
Das Urteil war gut, das Urteil war gut und richtig, genau. Ich fand jetzt zum Beispiel dieses Jahr rein rechtlich gesehen als Anwalt bzw. Fachanwalt für Versicherungsrecht natürlich die Klauseländerung, die wir dieses Jahr so auch in den Medien ja gehört bzw. gelesen haben, dass ja zum einen die HDI, die auf die konkrete Verweisung verzichtet hat. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ein sehr interessanter Schritt, den die da damit gegangen sind mit der Entscheidung, die aber im Prinzip für unsere anwaltliche Praxis sehr, sehr positiv ist, weil diese konkrete Verweisung eigentlich immer ein Thema ist, sofern Versicherte wieder anfangen zu arbeiten. Also die sind BU geworden und denen geht es dann irgendwann ein bisschen besser und dann fangen die an zu arbeiten wieder. Und dann stellt sich immer die Frage, ob der Versicherer die Versicherten auf diese neue Tätigkeit verweisen darf. Und wenn nun der Versicherer sagt, ich verzichte auf diesen Einwand der konkreten Verweisung und ich verweise nicht, ist das ein deutlicher Mehrwert für Versicherte. Mhm. Das war so ein Themenkomplex, den fand ich sehr, sehr spannend.
Ja.
Und der andere, was ich auch sehr, sehr gut fand, war von der Condor der Verzicht auf die Umorganisation beziehungsweise auf den Einwand der Umorganisation. Das ist auch wieder für unsere tägliche Beratungspraxis in der Anwaltschaft sehr, sehr spannend, weil wir haben auch viele Unternehmer, die wir beraten. Und wenn Unternehmer berufsunfähig werden, müssen die natürlich zu ihrem Betrieb entsprechend ausführen, damit der Versicherer prüfen kann, gibt es hier die Möglichkeit, die zumutbare Möglichkeit einer Umorganisation. Mhm. Das heißt, man hat einen weiteren Themenkomplex, wo man sich noch gar nicht über die medizinische Berufsunfähigkeit, sage ich mal in Anführungszeichen, unterhält, sondern erstmal kann der Inhaber, die Inhaberin nicht einfach vielleicht zurücktreten, macht irgendwas anderes im Unternehmen und lässt die Mitarbeiter die Arbeit erledigen. Dann haben wir auf jeden Fall einmal diese Baustelle der Umorganisation. Wenn ich das nun streichen kann, diesen Themenkomplex in meiner Gleichung, dann habe ich auch einen deutlichen Mehrwert für die Versicherten beziehungsweise für die selbstständigen Unternehmer. Und wenn ein Versicherer sagt, ich verzichte darauf, ist das wiederum ein Mehrwert. Und das sind auch Dinge, wo ich sagen würde, das sollten Versicherungsmakler durchaus auf Sicht haben. Mhm. Denn, wie wir gerade auch schon erörtert haben, müssen Makler natürlich bedarfsgerechten Versicherungsschutz bieten bzw. vermitteln oder empfehlen. Und da gehören diese Fragestellungen durchaus mit rein. Denn es ist ja nicht ausgeschlossen, dass der Kunde natürlich von diesen Änderungen nichts weiß, aber dass für ihn die richtige Versicherung gewesen wäre. Ne? Mhm. Wenn ich einen Selbstständigen habe, ist die Umorganisation im Versicherungsfall ein Thema.
Absolut.
Und darüber muss ich als Makler mit dem oder mit derjenigen sprechen. Und dann ist das vielleicht auch die richtige Entscheidung, in diese Richtung zu gehen oder bewusst eine andere. Ne? Aber das sind Themen, die sollten Makler auf Sicht haben. Ich glaube, so das waren so zwei Highlights unter vielen anderen natürlich, die dieses Jahr rechtlich gesehen durchaus spannend waren.
Okay, vor allem in der Berufsunfähigkeitsversicherung hat sich dann einiges getan.
Genau.
Ja, zum Thema konkrete Verweisung werden wir auch im Januar uns mit Herrn von Löbbeck unterhalten von HDI, weil es natürlich auch durchaus, also es ist ein Mehrwert für den Kunden, aber es wird auch ein bisschen kritisch gesehen zum Teil, nämlich ob es nicht den Versicherungsgedanken ein bisschen aushebelt, wenn man ja eigentlich wieder arbeiten kann und dann trotzdem aber noch Berufsunfähigkeitsrente bekommt. Darüber werde ich mal mit ihm sprechen und ihm diese Frage stellen.
Ja.
Aber natürlich, also für den Kunden ist es deutliche Vereinfachung und wenn er, ja, also und für euch, also die vor Gericht ziehen wegen solcher Fälle ja durchaus, kommt das oft vor, dass das deswegen vor Gericht geht?
Ja, durchaus. Oft ist natürlich auslegbar. Der Begriff ist jetzt nicht so häufig wie, dass einer vielleicht BU wird. Ne? Also das sind jetzt nicht dieselben Anzahl an Fällen, wo dann es auch um die Einstellung geht aufgrund konkreter Verweisung. Aber es gibt durchaus einige Fälle, ich würde es mal mit einige Fälle betiteln, wo das durchaus ein Thema ist. Und es ist ja auch in der Beratung, ob das nun der Versicherer selbst macht oder die Ausschließlichkeit oder auch Versicherungsmakler, weil es immer die Fragen sind des Kunden, darf ich denn wieder? Darf ich überhaupt arbeiten? Wenn man sagt, okay, das ist überhaupt gar kein Thema bei dieser Versicherung XY, sondern es geht einfach darum, bist du medizinisch BU oder nicht? Und das entscheidet über die weitere Leistungsverpflichtung des Versicherers.
Ja.
Das ist durchaus spannend.
Ja, also man kann ja eigentlich auch schon immer sagen, je einfacher, desto besser.
Genau.
Und fürs Image wird es sicherlich auch nicht, das Image, die zahlen ja sowieso nie, wird das wahrscheinlich auch ganz positiv sein, wenn es dann heißt,
durchaus, ja,
wir zahlen.
Durchaus.
Ja, dann gehen wir doch mit diesem positiven Ausblick mal in das neue Jahr. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Björn, und dass du uns da über diesen aktuellen Fall aufgeklärt hast. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Ich werde gern weiter berichten und vielen gerne. Dank, dass ich dabei sein darf.
Danke dir. Ja, und dann, genau, schon mal einen guten Rutsch und eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal.
Danke ebenso.
Die News der Woche.
Ein Stresstest verlief für die europäische Versicherungsbranche recht erfolgreich. Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, kurz EIOPA, veröffentlichte jetzt die Ergebnisse, von denen sich auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin angetan zeigt. Die Ergebnisse des Stresstests zeigen, dass die Versicherungsbranche ihre Verpflichtungen auch unter Stress erfüllen kann, lobt auch Versicherungsaufseherin Julia Wiens.
Worum ging es im Stresstest? Die EIOPA malte ein Szenario an die Wand, in dem sich die geopolitische Lage verschärft. Das sorgt dafür, dass Inflation und Zinsen wieder steigen und die Kapitalmärkte einbrechen. Kreditkonditionen verschlechtern sich für die Wirtschaft und Sorgen über Kreditfähigkeit greifen um sich. Alles an sich schon keine schönen Gedanken. Doch zusätzlich butterte die EIOPA in dieses ohnehin schon nicht ganz einfache Szenario noch Schwierigkeiten speziell für die Versicherer, nämlich Massenstorni, hohe Schadeninflation und sinkende Prämieneinnahmen.
Teil am Stresstest nahmen 4 Einzelunternehmen und 44 Versicherungsgruppen. Inklusive deren Bestandteile waren es also 132 Einzelunternehmen aus 20 Ländern. Für Deutschland waren am Start die Allianz, die Münchner Rück, der HDI, R&V, DBK, Versicherungskammer Bayern und die Run-off-Plattform Viridium.
Die Testteilnehmer mussten das Szenario komplett durchspielen, allerdings auf zwei Arten. In einem Ansatz waren nur bereits eingebettete Managementmaßnahmen erlaubt. Der Handlungsspielraum war damit begrenzt. Im anderen Ansatz durften die Teilnehmer zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Um es kurz zu halten, durften die Versicherer reagieren, blieben die Solvenzquoten auch im Schockszenario weiter über der geforderten Marke von 100%. Bei allen. Im Durchschnitt waren es dann knapp 140%.
Nicht ganz so stabil blieb es in Bezug auf die Liquiditätsdecke. Laut EIOPA verursachte das Stressszenario massive Geldabflüsse von insgesamt 314 Milliarden Euro bei den Probanden. Nicht alle Versicherer konnten den Abfluss aus Cash-Reserven decken. Manche mussten ihre Vermögenswerte angreifen und Teile davon verkaufen.
Berufstätige in Deutschland vertrauen für ihre Altersvorsorge zunehmend Investments an der Börse. Gute Nachrichten. Vermietete Immobilien und die gesetzliche Rente verlieren dagegen an Zuspruch. Auch das Eigenheim ist inzwischen weit von früheren Top-Vertrauenswerten entfernt. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Befragung der HDI-Versicherung unter knapp 4000 Berufstätigen.
Inzwischen gibt jeder vierte Berufstätige an, für die eigene Altersvorsorge das größte Vertrauen in börsengehandelte Wertpapiere wie Aktien, Fonds oder Anleihen zu haben. Das ist Platz 2 in der Vertrauensskala. Nur das Eigenheim ist noch gefragter. Aber während die eigenen vier Wände 2020 noch für 51% der Beschäftigten als sicherste Altersvorsorge galten, sind es jetzt lediglich 42%, 9 Prozentpunkte weniger. Ebenfalls deutlich verloren haben die gesetzliche Rente mit nur noch 16% sowie vermietete Immobilien mit 17%.
Nun ist ja bald Silvester. Und damit wird auch der Silvester-Sketch Dinner for One mit Miss Sophie und ihrem Butler James wieder über die TV-Geräte flimmern. Die Geschichte ist schnell erzählt. Miss Sophie feiert ihren 90. bei einem schönen Abendessen und Butler James gerät dabei ins Straucheln. Mehrfach.
Denn während des Dinners kümmert sich der Butler nicht nur um das Auftischen des Essens. Er imitiert auf Wunsch der Jubilarin auch die längst verstorbenen Stammgäste. Jetzt kommen die Quizfragen. Sir Toby, Admiral von Snyder, Mr. Pomeroy und Mr. Winterbottom. Und deren Trinkgewohnheiten.
Oliver Frankenberger, nicht Teil der Runde, Leitungsbereichsleiter Haftpflichtschaden bei der Allianzversicherung, hat sich das berühmte Vier-Gänge-Menü einmal aus der Versichererbrille angesehen. Er sagt, wenn James als Freiberufler arbeitet oder für einen externen Caterer, wäre es möglich, dass er oder sein Arbeitgeber eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Dann könnte Versicherungsschutz bestehen. Soweit, so gut.
Denn in der Betriebshaftpflicht sind Schäden mitversichert, die zustande kommen, wenn jemand die eigentlich erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Wäre James dagegen ein Angestellter von Miss Sophie, wäre es kein Versicherungsfall. dann würden die Folgen des Dinners auf das Konto von Miss Sophie gehen, schätzt Frankenberger.
Und wie hoch ist nun der Schaden nach dem Dinner? Na, insgesamt kommt der Versicherungsexperte auf eine Höhe von 3.009 Euro. Und wofür kommt das zustande? Also, die Reinigung der Tischdecke würde mit rund 17 Euro zu Buche schlagen. Den Teppich und den Fußboden professionell von Alkoholflecken befreien zu lassen, käme mit rund 189 Euro hinzu. Der Wert des nach einer Flugeinlage ungenießbaren Brathähnchens dürfte, falls es sich um Bioqualität handelt, rund 23 Euro betragen. Und zumindest das Serviertablett aus Zinn, meint der Profi, sollte den Abend trotz ruppiger Handhabung unbeschadet überstanden haben. Dauert also keine Kosten.
Der teuerste Posten, sagt Frankenberger, ist mit Sicherheit das Tigerfell. Wieder und wieder tritt James der armen, ausgestopften Jagdtrophäe gegen den Kopf. Um den Schädel instand zu setzen, ihn neu auszustopfen und die Zähne zu reparieren, müsste das Geburtstagskind bis zu 2.780 Euro berappen.
Und welche Rolle spielt der Alkohol im Verlauf des Abends? Schließlich trinkt James Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein für vier. Sein Verhalten ist zwar fahrlässig, sagt Frankenberger. Vorsatz würde ich ihm aber nicht unterstellen. Und deshalb würde unsere Betriebshaftpflicht greifen. Die Krux sieht Frankenberger eher an anderer Stelle. James ist ein Wiederholungstäter, sagt er. Da müssten wir natürlich überlegen, ob und zu welchen Konditionen wir ihn künftig versichern. Na dann.
Cheers! Und damit sind wir in Silvesterlaune. Aber erstmal kommt Weihnachten. Und das war es mit unserem Podcast für dieses Jahr. Wir gehen jetzt in die Winterpause und sind am 17. Januar, schön mitschreiben, 17. Januar, wieder mit frischen Podcasts für Sie da. Abonnieren Sie doch bis dahin die Woche am besten gleich, damit Sie überhaupt nichts verpassen.
Dann müssen Sie sich's auch nicht aufschreiben, nämlich.
Stimmt.
Man hat jetzt schon so viel zu tun über die Jahreswechsel und so.
Ja.
Nein, also bis dahin wünschen wir Ihnen auf jeden Fall ganz schöne Weihnachten, ein schönes Fest, besinnlich, ruhig, entspannt, fröhlich mit der Familie und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das es ein tolles und besseres wird als 2024. Spannend wird es auf jeden Fall. Ja, kommen Sie gut rüber und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.
Machen Sie es gut.